Samstagsuni im Wintersemester 2016/2017. Nationalsozialismus in Freiburg. Neunter Vortrag. Dr. Peter Kalchthaler. Der Elverrat ist nicht judenrein. Fastnacht zwischen Volksbrauch und Volkstum.
Ja, meine Damen und Herren, in der Mitte der 1980er Jahre gab es zwei Anlässe für die Freiburger Narren, sich auf neue Weise mit ihrer Vergangenheit zu beschäftigen. Beide können durchaus als eine Art Initialzündung verstanden werden. Vom 6. Februar bis 16. März 1984 wurde in der Universitätsbibliothek die von einer Arbeitsgruppe aus Studierenden des Fachs Volkskunde an der Albert-Ludwigs-Universität konzipierte Ausstellung gezeigt, die sich unter dem Titel Narren, Schellen und Marotten der Kulturgeschichte der Fasnacht und der Narrenfigur im ausgehenden Mittelalter und der frühen Neuzeit widmete. Die akademischen Mentoren der Ausstellung waren zwei renommierte Volkskundler und Fasnachtsforscher. Zum einen der später in München lehrende und inzwischen verstorbene Dietz Rüdiger Moser und zum anderen und vor allem Werner Metzger, heute berühmter und auch in Narrenkreisen hochgeschätzter Fasnitzpapst, damals noch Gymnasiallehrer in Konstanz und im Rahmen einer Semestervertretung als Lehrbeauftragter am Freiburger Institut für Volkskunde, hier begann seine akademische Laufbahn. Einige von Ihnen haben sicher seinen Vortrag zu Johannes Künzig und der Volkskunde in der NS-Zeit gehört, den er in dieser Reihe gehalten hat. Natürlich wäre auch er der berufene Referent für das heutige Thema gewesen. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er es seinem einstigen Freiburger Schüler überlassen hat, heute im Rahmen der Samstagsuniversität über die Freiburger Fasnacht zu sprechen. Mit 11.000 Besuchern in nur 5 Wochen Laufzeit wurde die Ausstellung Narrenschellen und Marotten zu einem großen Erfolg und wirkte nicht zuletzt durch das zweimal aufgelegte, von Dietz Rüdiger Moser herausgegebene Begleitbuch mit 11 Beiträgen zur Narrenidee nach. Während das Begleitbuch eher die Fachwelt ansprach und dort auch entsprechende Reaktionen hervorrief, hinterließen bei den Freiburger Narren die Ausstellung selbst und die zahlreichen Führungen und Vorträge in deren Zusammenhang einen nachhaltigen Eindruck. Hatten sich die Zunfthistoriker bei der Frage nach der Herkunft ihrer Bräuche, etwa in Jubiläumsbeiträgen, meist an die üblichen grundlegenden Arbeiten gehalten, in unserem Raum vor allem an jene von Hermann Eris Busse, von dem noch die Rede sein wird, bemerkten sie nun, dass die bislang verinnerlichten Theorien so nicht zutrafen. Winteraustreiben und heidnische, in vorchristliche Zeiten zurückreichende Wurzeln, die sich bis heute ungebrochen fortsetzten. Auch Neugründungen von Zünften hatten sich ja immer wieder auf diese Ursprünge berufen. Nun wurde auch den aktiven Brauchträgern die ursprüngliche Verankerung ihres Tuns im kirchlichen Jahreslauf bewusst. Inzwischen hat sich das Wissen um die Herkunft der Fasnachtsbräuche durch zahlreiche Publikationen, darunter die Festschriften zum 75. Jubiläum der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte 1999 oder zum 75-jährigen Bestehen des Verbandes Oberrheinischer Narrenzünfte 2012 schnell verbreitet. Dazu haben sicher auch die zahlreichen Übertragungen von Narrentreffen und Umzügen oder themenbezogene Radio- und Fernsehreportagen beigetragen, in denen sach- und fachkundig über die Geschichte der Fasnacht berichtet wird. So verwundert es nicht, dass sich die Zähringer Burgnarren, inspiriert durch die Ausstellung, wenig später das des bis dahin als Narrenattribut getragenen Schellenstabes ein neues Insignium mit dem Miniaturbild ihrer Maske anfertigen ließen, also eine Marotte, das an die Gestalt des spätmittelalterlichen Standardnarren angelehnte Häs der Zunft in idealer Weise und ikonografisch korrekt ergänzt. Der zweite Anlass, der die Narren zum Nachdenken über ihre Geschichte veranlasst hat, war der 1986 vom Arbeitskreis Regionalgeschichte e.V. herausgegebene Band Helau und Heil Hitler, Alltagsgeschichte der Fasnacht 1919 bis 1939 am Beispiel der Stadt Freiburg. Es war die Publikation der kurz zuvor abgeschlossenen volkskundlichen Dissertation von Berthold Hamelmann. Schon zuvor hatten Autoren versucht, die Geschichte der Freiburger Fasnet genauer zu erschließen. Genannt sei Rolf Süß, dem die Aufdeckung zahlreicher Quellen zur Freiburger Fasnachtsgeschichte im Stadtarchiv und im Universitätsarchiv zu verdanken ist. Er hat schon 1966 bei einer Tagung des legendären Tübinger Arbeitskreises für Fasnachtsforschung im Rahmen eines Überblicks über diese Quellen seit 1283 auch über den Wandel vom Karneval zur Volksfasnacht in Freiburg berichtet. Eine breite Rezeption fand sein auf diesen Forschungen basierender Beitrag in dem 1974 von Wolfgang Herterich herausgegebenen Band Freiburger Fasnet einst und jetzt, der lange Zeit das Referenzwerk für die Geschichte der Fasnacht in Freiburg und ihrer einzelnen Narrenzünfte war. Weit über die älteren Publikationen hinausgehend hat sich Berthold Hamelmann in seiner genannten Dissertation umfassend der Geschichte der Freiburger Fasnacht nach dem Ersten Weltkrieg gewidmet, in der sich der hier arrivierte Karneval zur alemannischen Volksfasnacht entwickelte und auch den Gründen für diese Entwicklung nachgespürt. Erstmals hat er über die Konsequenzen einer Vereinsgründung nach der Machtergreifung 1933 berichtet und beleuchtete das bis dahin weitgehend unbekannte Schicksal jüdischer Mitbürger, die in den Gremien der Freiburger Fasnacht tätig waren. Wenn die Verinnerlichung von Hamelmanns Erkenntnissen auch länger gedauert hat als die Aufnahme der Ideen aus der Ausstellung zwei Jahre zuvor, so lässt sich doch erkennen, dass die zuvor meist ausgeklammerte oder nur kurz gestreifte Zeit zwischen 1933 und 1939 in keiner Darstellung der Fasnachtsgeschichte mehr fehlen darf. War Hamelmanns Arbeit 1986 noch eine der ersten ihrer Art, haben sich inzwischen in ganz Deutschland die organisierten Narren, sei es in der süddeutschen Fasnet oder im rheinischen Karneval, der Aufarbeitung ihres Tuns in der NS-Zeit gewidmet. So zeigte der WDR 2008 die sorgfältig recherchierte Dokumentation Heil Hitler und Alaaf, Karneval in der NS-Zeit von Thomas Förster und Karl Dietmar, die seither immer wieder zu sehen ist. Ein Hinweis sei hier gestattet, am Samstag, 25. Februar um 14.15 Uhr und am Fasnachtssonntag, 26. Februar um 8.15 Uhr, sendet Phoenix diesen höchst empfehlenswerten TV-Beitrag erneut. Er mündete in das Buch Alaaf und Heil Hitler, Karneval im Dritten Reich, das Karl Dietmar zusammen mit Markus Leifeld 2010 publiziert hat. In den schon genannten Jubiläumspublikationen vom VSAN 1999 und vom VON 2012 nimmt das Thema Fasnacht im Dritten Reich breiten Raum ein. Bevor ich nun auf die Freiburger Fasnacht in den 1930er Jahren und die Gründung der Breisgauer Narrenzunft 1934 eingehe, erlauben Sie mir einen kurzen Überblick über die Geschichte der Fasnacht in unserer Stadt und einige Betrachtungen zur Herleitung der Fasnacht aus heutiger volkskundlicher Sicht, bevor ich dann auf die Interpretation der Fasnacht durch die völkisch geprägte Volkskunde der 1920er Jahre eingehe. Heute ist es unbestritten, dass der Begriff Fasnacht von den Volkskundlern deswegen bewusst mit T geschrieben, mit der unmittelbar darauffolgenden Fastenzeit zusammenhängt. Besonders deutlich wird dies in der niederdeutschen Bezeichnung Fastelovend. Wie der Heilige Abend vor dem Christfest steht, steht der Fastenabend vor der Fastenzeit. In der Tat ist Fasnacht ja bis heute eigentlich der Name eines einzigen Tages, nämlich des Dienstags vor dem Aschermittwoch, mit dem für katholische Christen die Fastenzeit beginnt. Als Termin des Kirchenjahres wurde die Fasnacht auch zur Datierung von Urkunden verwendet, die man gerne nach Heiligen oder Festtagen datierte, seltener mit dem reinen Datum, also nicht 11. November, sondern St. Martinstag oder Martini. So ist auch die älteste Erwähnung der Fasnacht auf einer Freiburger Urkunde eine reine Datumsangabe. Eine Grundstücksschenkung der Clemensias Neulin an das Kloster Adelhausen ist bezeichnet. Dies beschachtze Adelnhusin, doch von unseres Herrn Jesu Christi Geburte ware 1200 Jahr und 83 Jahr an dem Samstage vor der Altunfasenacht. Das war der März. Der 6. März 1283. Ein kleiner Einschub sei hier erlaubt. Die sogenannte alte Fasnacht war der Montag nach dem heutigen ersten Fastensonntag in Vokavit. Die Fastenzeit begann damit genau 40 Tage vor Ostern. Etwa 100 Jahre vor der Adelhauser Urkunde hatte das Konzil von Benevent entschieden, die Fastensonntage vom Fastengebot zu befreien. Da nach wie vor aber 40 Tage gefastet werden sollte, rückte der Fasnachtstermin nach vorne und lag nun auf dem Dienstag vor Invokavit. Der folgende Mittwoch wurde damit zum Fastenbeginn und als Aschermittwoch bezeichnet. Der neue Termin wurde rechte Fasnacht, Herren- oder Pfaffenfasnacht genannt und taucht wie die alte Fasnacht ab dem 14. Jahrhundert häufig als Datum in Freiburger Urkunden auf. Von Fasnachtsbräuchen ist in Freiburger Quellen erst später die Rede. Meist geschah dies in Form von Verboten oder Einschränkungen, wenn über das rechte Maß hinaus Fasnacht gemacht wurde oder es zu Unfällen, Ausschreitungen oder Gefährdungen kam. Oft sollten mit Verboten die Bürger von unnötigen Ausgaben abgehalten werden, zuvorderst in Zeiten der Teuerung. 1496 hören wir in Freiburg erstmals von einem Fasnachtsspiel, weswegen des Kanzlers Karreknecht in den Turm geworfen wurde. Ein Eintrag im Ratsprotokoll 1501, dass man die Fasnacht, Zitat, zu ewigen Tagen und vorohin auf den Mäntig nach der Pfaffenfasnacht suchen und halten soll, Zitat Ende, belegt, dass schon vor dieser Festlegung Fasnacht gefeiert worden ist. Da oft auch der Sonntag als Pfaffenfasnacht bezeichnet wurde, ist der genannte Tag der heutige Rosenmontag. Weitere Urkunden für Freiburg nennen Butzengon, also Maskenlaufen, Brunnentragen, Küchlein holen, also Heischebräuche, Narrenkönigreiche, umherziehen mit der Ecke, um Narren auszusehen, Geiselklepfen, Tänze und Fasnachtsspiele wie den Kampf zwischen Fasten und Fasnacht, den die Zöglinge im Jesuitenkollegium 1640 aufgeführt haben. Zu den urkundlich genannten Veranstaltungen gehörte übrigens auch das Frauenrecht, meist am Aschermittwoch, wo sich Frauen in geselliger Runde trafen und gemeinsam Fasnacht hielten. Alle Belege zeigen, dass sich die Fasnacht in Freiburg kaum von derjenigen in anderen Städten und Regionen unterschied. Im Grunde war sie zunächst ein ausgelassenes Treiben vor der strengen Fastenzeit, mit dem man nicht nur rein praktisch Vorräte, die nach Aschermittwoch nicht mehr angetastet werden durften, reduzierte. Nicht ohne Grund braucht man für die Fasnitzküchle Mengen von in der Fastenzeit verbotenen Eiern und Fett. Daher haben der schmutzige Dunstig oder in romanischen Sprachen der Mardi Gras ihren Namen. Die Kirche sah die Fasnachtsfeier auch als Spiel, bei dem die Narren eine vom Teufel regierte Gegenwelt zum christlichen Leben darstellen sollten. Dass dies auch für Freiburg galt, belegt zunächst der berühmte Wasserspeier in Form eines Narren am Chor des Münsters. Nach der Auffassung des Spätmittelalters steht er für den närrischen, sprich defekten Menschen, der in seiner Verblendung verharrt und nicht einsehen will und kann, dass er Sünder ist. Damit fügt sich die Sandsteinskulptur nahtlos in die Reihe der Wasserspeier, die dem Bösen das eigene Gesicht vorhalten und es außerhalb des Kirchengebäudes bannen sollen. Mit Sebastian Brandts berühmter Moralsatire »Das Narrenschiff« erschienen auf die Fasnacht 1494, hat der standardisierte Narr mit Eselsohrenkappe und Schellen endgültig weltweite Verbreitung gefunden. In 112 Kapiteln stellt der Humanist einzelne Narrheiten der Menschen vor, jede in einem bestimmten Narren verkörpert, Schwätznarr, Kindernarr, Büchernarr und so weiter. Die zahlreichen Narren auf den Holzschnitten des Narrenschiffs dürfen wir durchaus als Vorlage für den Freiburger Münsternarren sehen. Zum Narrenthema passt auch die 1566 in einer Freiburger Urkunde erwähnte Nutzung der Kostüme des Passionsspiels zur Verkleidung an Fasnacht. Darunter befand sich stets ein Teufel, als dessen Gefährten die gottesleugnerischen und verblendeten Narren galten. Brandt beschreibt in der zweiten Auflage seines Buchs vom Narrenschiff in einem angefügten Kapitel den Fasnachtsnarren. Dort beschreibt er das Berömen, also das Schwärzen des Gesichts mit Fett und Ruß zur Fasnachtszeit als Teufelsmaske und spricht von Narren, die, Zitat, sich berömen wie ein Kohl, des Tüfels Zeichen gefällt ihnen wohl. Zitat Ende. Im 18. Jahrhundert verlegte sich die Fasnacht weitgehend in die Säle und Lokale der Stadt. Wichtige Träger waren die Studenten der Universität, die unter anderem 1748 eine Fasnachtsbeerdigung inszenierten und 1770 auf einem Festzug zu Ehren der durchreisenden Dauphine Marie Antoinette die Fasnacht mit den Kostümen der Commedia dell'arte darstellten. Festliche Bälle und Redouten als gesellschaftliche Veranstaltungen boten nun den Anlass für Kostümierungen und Tanz. Ballordnungen regelten das Geschehen und mit Tanzsteuern schöpfte die Verwaltung auch ein wenig Rahm ab. Einen weiteren Beleg, dass das Wissen um die alten Fasnachtsbräuche in der Barockzeit noch immer vorhanden war, liefert niemand geringerer als der Freiburger Künstler und Stifter Johann Christian Wenzinger, der 1753 ein Gemälde geschaffen hat, das mit Bierkrug, Schnapsflasche, Fett und Eiern einerseits und Fischen, Schnecken und einem umgestülpten Weinkrügle andererseits den Gegensatz zwischen Karneval und Fastenzeit zeigt. Wenn auch Studenten und Handwerker nach wie vor als wichtige Brauchträger auftauchen, war die Fasnachtsfeier inzwischen weitgehend eine Angelegenheit des gehobenen Bürgertums geworden, das sich nach dem Übergang an Baden zunehmend in Vereinen organisierte. Gerade die bürgerlichen Lesegesellschaften wie das Museum oder später die Harmonie unterhielten eigene Fasnachtsabteilungen, die entsprechende Veranstaltungen organisierten. Eine Seite aus der Freiburger Zeitung vom Februar 1844 zeigt nicht nur unten die Einladung Erstlinge einer Narrenlaune zum ersten nachweisbaren Fasnachtsumzug in Freiburg, sondern auch die Anzeigen für zahlreiche Fasnachts- und Maskenbälle, die von den Vereinen veranstaltet wurden. Schon damals war die Fasnacht durchaus ein Wirtschaftsfaktor. Veranstalter des ersten Umzugs war der Gastwirt Gustav Rehfuß, der sein Lokal zum Zähringer Hof an der Kaiserstraße zur Narrenburg erklärte, wo der Umzug endete. Zur Vorbereitung der Fasnacht 1845 bildete sich um den rührigen Gastwirt gar ein Komitee. Wieder gab es einen Festzug und es wurde eine närrische Schlacht zwischen dem Prinzen Karneval und dem General Griesgram inszeniert. Mit dem Tod von Gustav Rehfuß 1846 erloschen die Aktivitäten auf der Straße und die Fasnacht fand wieder weitgehend im Saal statt. Ein vereinsübergreifend gebildeter Narrenrat veranstaltete 1882 wieder einen Umzug. Dieser Rat ist der Vorläufer des 1888 gegründeten Karnevalsvereins, der zur Fasnacht 1889 einen Bürgerball organisierte und dessen Vorstand ein Elferrat aus angesehenen Freiburger Bürgern bildete. Im Jubiläumsjahr 1898 nennt die Festschrift als Mitglieder bekannte Freiburger Honoratioren, unter anderem den Musikalienhändler Karl Ruckmich, den Möbelfabrikanten und Hoflieferanten Adolf Dietler, den Stadtarchitekten Matthias Stammnitz, Stadtbaumeister Rudolf Thoma sowie weitere Kaufleute, Ärzte, Anwälte und Künstler. Umzüge gab es zunächst noch immer nicht. Dafür Kappensitzungen, die von einem aus dem Rheinland stammenden Vorstandsmitglied initiiert wurden. Immerhin existierte bereits vor der Jahrhundertwende ein der heutigen Straßenfasnet vergleichbares Narrentreiben, bei dem sich verkleidete Narren, Erwachsene wie Kinder, unter das normale Volk mischten. Beliebtestes Kostüm war jetzt der Bajas mit Bluderhose, weißem Kragen und Spitzhut. Aufwendige Umzüge fanden 1900 und 1901 statt, allerdings auch diesmal ohne Nachfolge. Es blieb bei den Fasnachtsbällen in der Kunst- und Festhalle am Stadtgarten, die sich angesichts von Eintrittspreisen zwischen 3 und 4 Mark eher an ein gehobenes bürgerliches Publikum richteten. Die Vereine feierten ihre Fasnacht in den zahlreichen Lokalen der Stadt, wo auch weniger finanzkräftige Kreise zum Zug kamen. Ein großer Einschnitt brachte der Erste Weltkrieg. Die fasnächtlichen Aktivitäten blieben nach 1918 lange Jahre untersagt. Die Zeiten seien nach dem verlorenen Krieg zu ernst, als dass man sich einer solchen Vergnügungssucht hingeben könne. Unterstützung fanden die Behörden zuvorderst bei den Kirchen. Die evangelische Kirche hatte seit der Reformation die Fasnachtsfeier sowieso weitgehend abgeschafft. Dass nun aber auch die katholische Kirche die Fasnacht rundweg ablehnte, zeigt, wie sehr der ursprünglich von der Kirche unterstützte und in Teilen sogar geformte Brauch von seinen Wurzeln abgeschnitten worden war. In den folgenden Jahren blieben die Kirchen bei dieser ablehnenden Haltung, die Protestanten zunehmend rigoroser, die Katholiken gemäßigter. Zwar gab es spätestens 1920 in vielen Freiburger Lokalen zur Fasnachtszeit wieder zahlreiche Tanzveranstaltungen, was Zeitungsannoncen und das Vergnügungssteueraufkommen belegen. 1921 schien das badische Innenministerium zunächst sogar von seiner harten Haltung abzurücken und setzte das allgemeine Fasnachtsverbot weitgehend außer Kraft, da in Baden doch weite Teile der Bevölkerung an ihren alten Bräuchen hängen würden. Die politischen Entwicklungen, insbesondere die Ende Januar verkündete Höhe der vom Deutschen Reich zu zahlenden Reparationen, führten wenige Tage vor dem Rosenmontag aber doch wieder zu empfindlichen Einschränkungen wie einem Verbot des Maskentragens und des Werfens von Papierschlangen und Konfetti in den Lokalen. Auftritte von Musikkapellen mussten polizeilich genehmigt werden. Mit Hinweis auf die ernsten Zeiten bat sogar die Freiburger Zeitung ihre Leser um Verständnis, dass sie auf Berichte zu Fasnachtsveranstaltungen verzichten werde. Auch die öffentliche Meinung war gespalten. Unter anderem demonstrierten Studenten und Vertreter von Freiburger Jugendorganisationen vor Freiburger Restaurants und Kaffeehäusern gegen, Zitat, das schamlose Treiben von Schiebern und Wucherern, die ihr Geld nicht durch ehrliche Arbeit erworben haben. Wir protestieren gegen den Faschingsrummel in der heutigen Zeit. Man tanzt und amüsiert sich, während Arbeiter und Mittelstand darben. Zitat Ende. Die Bandbreite der beteiligten Organisationen war groß. Unter anderem waren die Kommunistische Jugend, der Wandervogel und der Lutherbund sowie einige katholische Lehrlingsvereine vertreten. Im Folgejahr sollte die Fasnacht wieder komplett ausfallen, weil die Behörden das für Umzüge auf der Straße geltende Fasnachtsverbot wieder auf Saalveranstaltungen ausgedehnt hatten. Trotz der harten Linie des Staates, die der ungewöhnlich fasnachtsfeindlichen Haltung der Freiburger Stadtverwaltung entgegenkam, wurde zur Fasnacht 1922 wieder in zahlreichen Lokalen der Stadt gefeiert, bis hin zu einem öffentlichen Rosenmontagsball in den Harmoniesälen. Das Innenministerium reagierte mit einem generellen Verbot von Tanzveranstaltungen für das folgende Jahr, 1923, in dem dann tatsächlich keine fastnächtlichen Aktivitäten entfaltet wurden. Die Besetzung von Teilen Badens durch französische Truppen in der Fastnachtswoche hatte neben dem Verbot ihr Übriges getan. 1924 waren dann erstmals historische Bräuche von den Verboten ausgenommen worden. Dies führte an vielen Orten zu einer regelrechten Historisierungswelle, mit der man echte alte oder vermeintlich alte Gepflogenheiten wieder ausgrub oder stärker betonte und vermeintlich neue oder jüngere Bräuche abschaffte. Der Drang, seiner Narrenzunft durch ein möglichst hohes Alter eine besondere Legitimation zu verschaffen, nahm von hier seinen Ausgang. Althistorisch wurde zu einem vielgebrauchten Begriff. Vor allem in den alten Reichsstädten auf der Baar und in Oberschwaben waren die Fasnachter die Gängelung durch die Behörden leid und organisierten sich im ersten länderübergreifenden Narrenverband, dem am 16. November 1924 von 18 Zünften in Villingen gegründeten Gauverband badischer und württembergischer Narrenzünfte, wenig später in Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte, VSAN, umbenannt. Bei der Suche nach den historischen Wurzeln des Fasnachtstreibens spielte der Freiburger Volksschullehrer, Schriftsteller, Volkskundler und Publizist Hermann Eris Busse eine gewichtige Rolle. Mit dem Verein Badische Heimat, als dessen Geschäftsführer er seit 1922 amtierte, und den Vereinszeitschriften Mein Heimatland, Badische Heimat sowie dem Jahrbuch Eckehardt standen ihm hervorragende Mittel zur Verbreitung seiner Thesen zur Verfügung. Busse war als Narr bei den Elsacher Schuttig aktiv, die er zum Urbild des alemannischen Fasnachtsnarren geradezu stilisierte. Da seine Theorien auch in Freiburg die Basis für die Umformung des Karnevals zur alemannischen Volksfasnacht in den 30er Jahren bildeten, seien sie hier etwas ausführlicher dargestellt. Die Fasnacht machte Busse als Herausgeber erstmals zum alleinigen Thema eines Doppelhefts der Zeitschrift Mein Heimatland im Februar 1926. In 12 Einzeldarstellungen verschiedener Autoren wurden hier verschiedene Fasnachtsstädte, Regionen und Bräuche dargestellt, darunter die Fasnachten in Stockach, Villingen, Waldshut und Laufenburg. Die Elsacher Fasnacht beschrieb Busse natürlich selbst. Den einleitenden Beitrag Ursprung und Bedeutung der Fasnacht lieferte der Volkskundler Eugen Fehrle nach der Machtergreifung einer der führenden NS-Wissenschaftspolitiker und Chefideologe für NS-Volkskunde. Fehrle hatte sich schon 1923 dem Nationalsozialismus zugewandt, wurde 1931 Parteimitglied, war zunächst in der SA, seit 1939 in der SS, wo er den Rang eines Sturmbannführers erreichte und wirkte seit 1937 als politischer Leiter der NSDAP-Kreisleitung in Heidelberg. In der gleichen Funktion stand er seit 1931 dem Amt Volkstracht und Volkstum vor. 1932 wurde er Hochschulreferent der NSDAP an der Universität Heidelberg und spielte nach der Machtergreifung als Ministerialrat und Leiter der Hochschulabteilung im Badischen Kultusministerium eine entscheidende Rolle bei der Gleichschaltung der Hochschulen. An der Universität Heidelberg hatte Fehrle seit 1926 unter anderem klassische Philologie und Volkskunde gelehrt. Seit 1934 leitete er dort die eigens geschaffene Lehrstätte für deutsche Volkskunde und übernahm 1936 den neu eingerichteten Lehrstuhl in diesem Fach. Seit 1926 war er Mitherausgeber der Zeitschrift Volk und Rasse. Fehrle forschte zu den germanischen Wurzeln des deutschen Volkstums, in dem sich für ihn die deutsche Volksseele äußerte. Als einer der ersten führte er den Rassengedanken in das Fach ein. Sein Forschungsziel war es, das deutsche Volkstum aus den fremdländischen und artfremden, auch christlichen Einflüssen zu befreien und den ursprünglichen Kern offenzulegen. Seit der Gleichschaltung des Vereins Badische Heimat 1934 fungierte Fehrle als zweiter Vorsitzender. Wie in seinem 1916 erstmals erschienenen, mehrfach neu aufgelegten Buch Deutsche Feste und Volksbräuche stellt Fehrle in Mein Heimatland die Fasnacht als uraltes vorchristliches Ritual dar, das zunächst dem Vertreiben böser Geister und Dämonen und des Winters gilt, danach der Segnung von Feldern, Menschen und Tieren. Dahinter verbergen sich uralte primitive Fruchtbarkeitsritten. So soll etwa das Schlagen der Mitmenschen mit Saublordere, Peitschen und Narrenpritschen ein Relikt des segnenden Schlagens mit der Lebensrute sein. Zweigen eines Baumes oder Strauchs, denen man besondere Lebenskraft zuschreibt und deren Kraft sich durch das Schlagen auf die Menschen übertragen sollte. Die Fasnachtsfeuer sind für ihn das Erhellen der Nacht zum Vertreiben der Geister und führen in einer Art Analogiezauber die Sonnenwärme herbei, die sich auch in anderen Feuerbräuchen symbolisch zeigt. Neben zahlreichen Zunftbräuchten, die auf die Fasnacht übergegangen sind, spiegeln sich in der Fasnacht auch Junggesellen- und Männerbünde wider, die auf sehr alte Gesellschaftsordnungen zurückgehen. Fehrles Fazit, Zitat: An diese alten, ursprünglich kultischen Bräuche hat sich mit der Zeit allerlei Glaube und Brauch geknüpft, der mit der alten Fasnacht nichts mehr zu tun hat. Viele der heute üblichen Fasnachtssitten sind jung. Zitat Ende. In seinen späteren eigenen Publikationen folgt Hermann Eris Busse dieser von Fehrle und anderen Theoretikern geprägten, völkisch gestimmten Sicht auf die Fasnacht und nahm damit stärker und nachhaltiger als jeder andere auf die südwestdeutschen Narren und ihr Tun Einfluss. Für sein 1935 ebenfalls als Nummer von Mein Heimatland erschienenes Übersichtswerk zur Fasnacht schuf er mit dem Titel Alemannische Volksfastnacht eine neue Bezeichnung für die nach seiner Auffassung traditionelle Brauchform im deutschen Südwesten. Schon in den einleitenden Passagen lässt sich die Stoßrichtung Busses ablesen. Zitat: Auf der Schwelle der Jahreszeiten bekämpfen sich Tod und Leben. Und die Menschen, deren Sinn nicht durch Großstadtbetrieb und Landschaftsferne abgestumpft ist, die bodennah und naturgebunden leben, wie es am Oberrhein diesem Bauernland und Land der kleinen Städte noch möglich ist, sie beunruhigt noch der Unsinn, der Ursinn der Fasnacht. So lässt sich die plötzliche Verwandlung alle Jahre am sinnfälligsten erklären. Die Zeit hat natürlich das ihre dazu getan, indem sie die verborgene Völkererinnerung überdeckte und mit vielen Zutaten und Deutungen, so dass es schwer ist, den Ursprung der Bräuche rein herauszuschälen. Dies kann nur durch den wissenschaftlichen Vergleich des Volkstums und Völkererforschers gelingen. Zitat Ende. Busse vertraut darüber hinaus auch auf eine Art Selbstreinigungskraft. Zitat: Denn auch so unfassbare Dinge, das will heißen geistige Erbzüge, können sich in einer so kraftvollen Volksseele, wie es der germanisch-deutsche ist, wieder herausmändeln. Zitat Ende. Dies habe schon die Versuche der Kirche, die Fasnacht zu verbieten oder sie ins christliche Wertesystem einzuverleiben, zunichte gemacht. Zitat: Denn es erwies sich doch als unmöglich, wieder den Frühlingsrausch des Blutes anzugehen, das alljährlich mit ungestümer Unruhe das Recht auf lustvolle Befreiung von Wintergeistern und Dämonen aller Art fordert. Zitat Ende. Und schließlich, Zitat: Jetzt sind wir überzeugt, dass die Volksfasnacht einen erneuten und auch einen vertieften Sinn wieder erhält, Denn wenn man es auch belächeln möchte, so tief bei diesem Frühlingsfeste auf der Schwelle des Winters zu verweilen, es ist ein Gleichnis, es ist Beweis des völkischen Selbstbewusstseins in einem erbgesunden Stamme. In diesem Sinne sollten wir die alemannische Volksfasnacht betrachten, die weder mit Karneval noch mit Fasching, wie dies so oft geschieht, bezeichnet werden darf. Zitat Ende. Diesem Idealbild der Volksfasnacht stellt Busse den Karneval gegenüber. Damit ist auch klar, warum Freiburg im Reigen der von ihm geschätzten alten Fasnachtsorte nicht auftaucht. Zitat: Die großen Städte feiern Karneval, wie er sich heute als Lustbarkeit von Gesellschaften und Vereinen darstellt, zum Teil erst seit 100 Jahren. Von Karnevalsgesellschaften soll hier, also im seiner Schrift, nicht die Rede sein, nicht weil sie etwa mit dem Volkstum nicht zu tun haben, sie können sehr wohl Ausdruck des Volksschlages sein, sondern weil sie mit altem Brauchtum nichts zu tun haben. Zitat Ende. Nun nimmt Busse Bezug auf das am 28. Januar 1928 von der Badischen Heimat unter seiner Federführung veranstaltete Oberdeutsche Narrentreffen, zu dem Zünfte der Vereinigung Schwäbisch-Althistorischer Narrenzünfte, des VSAN also, nach Freiburg eingeladen waren, darunter Villingen, Rottweil, Oberndorf, Elsach und Stockach. Die Veranstaltung fand in der Kunst- und Festhalle am Stadtgarten statt und wurde von einem wissenschaftlichen Vortrag des Basler Ethnologen Felix Speiser über Masken aus allen Erdteilen eingeleitet. Danach marschierten die Zünfte ein und führten alte Fasnachtsbräuche vor. Die Veranstaltung wurde mit allgemeinem Tanz beendet, aber, so im Programm, Zitat, jegliche Kostümierung ist für Damen und Herren verboten, nur die angemeldeten Narrozünfte erscheinen gegen 200 verschiedene Narro in ihrer historischen Aufmachung, Zitat Ende. Die Behörden der Stadt Freiburg hatten die Veranstaltung sehr unterstützt. Das Verkehrsamt versprach sich eine breite Wirkung weit über die Stadt hinaus und zahlreiche auswärtige Besucher. Busse hat hier bewusst eine Tradition begründet, die von der Vereinigung aufgenommen wurde, die in eigener Regie bereits 1929 zu einem großen Narrentreffen nach Villingen einlud. Weitere Treffen in Rottweil, Stockach, Offenburg und Oberndorf folgten, bis der Zweite Weltkrieg ein vorläufiges Ende setzte. 1937 kam Busses Monographie in der gegenüber der ersten Auflage stark überarbeiteten und erweiterten endgültigen Fassung heraus. Geradezu programmatisch ist zunächst eine kleine, kaum wahrnehmbare Veränderung des Titels zu verstehen. Aus der Volksfastnacht verschwand das T. Damit wurde bewusst die Trennung der Fastnacht von der Fastenzeit vollzogen und die Verankerung des Brauchs im kirchlichen Jahreslauf in Frage gestellt. Auch hier sei wieder ein Blick auf die Schriften von Eugen Fehrle genommen, der in der 1936 erschienenen vierten Auflage von Deutsche Feste und Jahresbräuche die Fasnacht von einem alten Wort faseln, gleich gedeihen, zunehmen, herleitet. Allerdings räumt er ein, dass das Wort Karneval, Carnelevare, Aufhebung des Fleisches, durchaus mit der Fastenzeit zu tun hat, also auch das Wort Fasnacht mit der Fastenzeit zusammenhängen könne. Auch Busse nennt 1937 beide Deutungen. Zitat: Am Wort Fasnacht wird viel herumgerätselt. Die einen leiten das Wort von Faseln ab, die anderen von Fasten. Es scheint aber, als wäre mancher unserer Narrenbräuche älter als das Wort selber, soweit man sein erstes Auftreten nachweisen konnte. Zitat Ende. Und später, Zitat: Die katholische Kirche baute vorsichtig das eindeutige Heidentum, das aus den überlieferten Fasnachtsritten sprach, in die christlichen Gezeiten ein. Und Fastnacht war nichts anderes mehr als die Nacht, das heißt die Vorabendfeier zu den ernsten Fasten. Das Lebendige hüpfte und rumorte in allen Zellen, ungeduldig vom Winterbann. In den Bann der ernsten Fasten konnte es nur geführt werden über die närrische Brücke des Übermuts. Zitat Ende. Und genau dadurch grenzt sich für Busse die Volksfasnacht vom städtischen Karneval ab. Zitat: Die Volksfasnacht jedoch ist etwas grundsätzlich anderes als ein Taumel über diesen Narrenbogen. Sie ist keine erlaubte Zeit für Lustbarkeit, wie etwa der Fasching der Städter mit der karnevalistischen Narrheit der Büttenreden und Kappenabende. Sie ist eine Naturkraft der Menschen, das ernste Kampfspiel kultischen Erlebens ehemals, aus dem sei die Furcht vor den Gewalten der Natur und der Gottheit, der Technik zum Opfer fiel, ein ins Lustige und Komische gewandelter Mummenschanz. Fasching und Karneval sind verstädterte Begriffe der Fasnacht. Vom Brauchtum blieb nur haften die Lust, verwandelt zu leben für ein paar Tage, die Lust aus der Haut zu fahren und irgendwie zu lärmen und zu springen. Männlein wie Weiblein gehen kostümiert, das ist der Unterschied. Der Stadtnarr, der Fasching feiert, schlüpft alle Jahr in ein anderes Kostüm. Der Narro dagegen, der Volksfasnacht feiert in den großen Dörfern und kleinen Städten des Alemannengebiets in der Südwestmark unseres Reiches, trägt alle Jahr seine gleiche Tracht, ruft seine alten Sprüche auf, läuft in bestimmten Sprüngen durch Gassen und Gaststuben und nimmt sein alterererbtes närrisches Gerät zum Fürchtenmachen mit. Zitat Ende. Selbstverständlich wird die Volksfasnacht als Brauch nur von Männern getragen. Zitat, eine Frau im altertümlichen männlichen Fasnachtskleid, verbunden oder verwurzelt mit den altertümlichen männlichen Fruchtbarkeitsriten, ist ein Unding. Natürlich verkleidet auch sie sich gern, aber ihr blieb bei uns eigentlich nicht die Straße, sondern der Tanzraum vorbehalten. Zitat Ende. Die Freiburger Narren, die, wie wir noch sehen werden, seit 1934 versuchten, eine Volksfasnacht in Freiburg aufzubauen, macht Busse wenig Hoffnung. Hatte er 1935 noch angemerkt, Zitat, wir müssen hier einschieben, dass manche Zunftfasnacht auch ohne Begründung durch altes Brauchtum zur Volksfasnacht werden kann, Zitat Ende, spricht er zwei Jahre später den Neugründungen die Berechtigung ab, Zitat, es werden heute manche nahezu vergessenen Fasnachtsgestalten aus alter Zeit neu zu beleben versucht, aber die Überlieferung ist meist zu unsicher geworden, um einer allgemeinen Erweckung Erfolg zu schenken. Brauchtum, dem das Volk im Innersten fremd geworden ist, wieder einführen zu wollen, führt zur Schaustellung heiliger Begriffe, ist äußerer Schein statt inneren Seins. Wir wollen die Hände davon lassen. Was noch lebt, kommt in diesen Tagen der Auferweckung und Besinnung Deutschlands auf seine Volkstumskräfte ohnehin zu gesundem Atem. Zitat Ende. Später spricht Busse abschätzig vom, Zitat, alltäglichen Karneval der Bälle und einem Leitspruch, unter einem Leitspruch und jener Elferräte, die nur einem Verein, nicht das Volk hinter sich haben. Zitat Ende. Stärker noch als in der vorangegangenen Schrift nutzt Busse 1937 das Vokabular der NS-Ideologie. Zitat, also tragen Dorf und dörfliche Stadt, Täler und Weiler, wo viel Bauern und Hirten sind, die Überlieferung der Fasnacht noch am reinsten vor. Sie spielt sich nicht allein ab, sie gehört zu Blut und Boden. Zitat Ende. In Bezug auf die Laufenburger Narronen schlägt Busse sogar deutlich antisemitische Töne an. Zitat, heute werden gern wieder Schreckmasken geschnitten, und zwar aus eindeutigen Gründen solche mit Judennasen. Das schlichte Volk, aus dem die Maskenschnitzer stammen, geht hier unbewusst gegen das an, was ihm als Gegengeist erscheint. Zitat Ende. Busses Begeisterung für den Nationalsozialismus gipfelt in dem Abschnitt, in dem er das Scheibenschlagen der Jugend an den Fastensonntagen Invocavit und Letare und die damit verbundenen Feuerbräuche beschreibt. Zitat, der Sonne zum Sinnbild rollen sie das feurige Strohrad den Rhein hinab, dass es über die Felder sprüht, sie mit Fruchtbarkeit zu segnen. Aus dem feurigen Sinnbild der Sonne entstand das Hakenkreuz. Zitat Ende. Die Monographie mündet in die programmatischen Schlusssätze, Zitat, Brauchtum ist die innere Sprache des Volkes, ausgedrückt in schaubaren Sinnbildern. Das schöpferische, gesunde Volk schafft sich Sinnbilder neu, wo es die alten verloren hat oder verbraucht. Wir leben in einer Zeit, dass sich große, neue Sinnbilder formen. Zitat Ende. Angesichts dieser heute fast unerträglichen Passagen in Busses Werk ist es erstaunlich, dass die alemannische Volksfasnacht noch bis in jüngste Zeit als Standardwerk zur Fasnachtsgeschichte galt und fleißig zitiert wurde. Busses pseudowissenschaftliche Deutungen ziehen sich durch unzählige Fasnachtsbücher und Zunftchroniken. Die der NS-Volkskunde nahestehenden Begriffe und Formulierungen hat man dabei wohlwollend übersehen oder gar nicht bemerkt. Das schon angesprochene von Busse 1928 inszenierte Narrentreffen in Freiburg hatte auf die hiesige Fasnacht zunächst keine Wirkung. Man wollte am überkommenen Karneval festhalten, war sich aber bewusst, dass es einer Neuorganisation bedurfte, da sich der seit 1888 bestehende Karnevalsverein anscheinend weitgehend zurückgezogen hatte. Es war zunehmend Kritik am Chaos und armseligen Treiben der Freiburger Fasnacht laut geworden. Der Verkehrsverein und Verkehrsdirektor Franz Dufner verwiesen auf das touristische Potenzial einer organisierten Fasnacht, die weit ins Land ausstrahlen und Freiburg zahlreiche Gäste bescheren könnte. So nahm die Fasnacht erst 1927 wieder richtig Fahrt auf, als die große Freiburger Karnevalsgesellschaft gegründet wurde. Sie betrachtete sich zunächst als Nachfolgeorganisation des Karnevalsvereins, der aber plötzlich wieder aus der Versenkung auftauchte und auf seine älteren Rechte pochte. Denn erst dem ersten Elferrat der Karnevalsgesellschaft gehörten Verkehrsdirektor Franz Dufner, Malermeister Eugen Knosp, Bäckermeister Heinrich Dornhoff, die Ärzte Oskar Meroth und Hans Pollock, der Verleger Eduard Poppen, der Kaufmann Walter Wendt sowie die Kaufleute Boni, Glockner und Weiß an. Allesamt Mitglieder des gehobenen Bürgertums, wie schon zuvor beim Karnevalsverein. Trotz der Anlaufschwierigkeiten ging die Karnevalsgesellschaft ans Werk. Am 8. Februar 1928, eine Woche nach dem Oberdeutschen Narrentreffen, fand in der Festhalle die erste Kappensitzung statt. War diese Veranstaltung in der Lokalpresse noch weitgehend verrissen worden, entwickelte sich der Rosenmontagsumzug zum Erfolg. Um zu zeigen, dass sich die Karnevalsgesellschaft an alle Schichten der Bevölkerung wenden wollte, führte der Umzugsweg nicht nur durch die Straßen der Innenstadt und der besseren Stadtteile, sondern auch durch den von Arbeitern und kleinen Angestellten geprägten Stühlinger und das Kronenviertel jenseits der Dreisam. Das finanzielle Ergebnis blieb allerdings weit hinter den Erwartungen zurück. Der Erlös aus Plakettenverkäufen war gering, ebenso der städtische Zuschuss, der zudem noch mit der Vergnügungssteuer zu verrechnen war. Die teilnehmenden Vereine, denen eine Übernahme der Unkosten in Aussicht gestellt worden war, blieben auf ihren Ausgaben sitzen. Noch dramatischer waren die finanziellen Folgen des im nächsten Jahr veranstalteten großen Narrenspiels an der Dreisam. Dort war gegenüber der Freiau beim Schlachthof die Bobillesburg aufgebaut worden, die Bastion der Mucker und Philister, die von den Narren gestürmt und eingenommen wurde. Trotz der extremen Temperaturen des seit Jahren kältesten Freiburger Winters 1929 waren zahlreiche Zuschauer erschienen. Da die Karnevalisten aber keinen effektiven Ordnungsdienst vorgesehen hatten, durchbrachen viele Besucher die Absperrungen, was empfindliche Verluste bei den Eintrittsgeldern brachte. Hochverschuldet beendete der Verein die Saison. In den folgenden Jahren versuchten sich die Karnevalisten weiter um die Wiederbelebung der Fasnacht in Freiburg, mussten aber auf Veranstaltungen auf der Straße verzichten und beschränkten sich auf Kappensitzungen und nicht immer mit dem angesichts der Schulden notwendigen Gewinn Ballveranstaltungen. Zunehmende wirtschaftliche Depression und Arbeitslosigkeit taten das Übrige. Die Bevölkerung hatte zwar durchaus nicht die Lust am Fasnachtsmachen verloren, große Geldsummen wurden aber nicht mehr ausgegeben. Dazu war die Karnevalsgesellschaft neben dem Männergesangverein Concordia, dem Freiburger Männergesangverein oder dem Sportclub nur noch einer unter vielen Veranstaltern und keineswegs Trägerin der Freiburger Fasnacht. Der 1932 von der großen Karnevalsgesellschaft ins Leben gerufenen Arbeitsgemeinschaft für alemannisches Brauchtum mit dem auf Freiburgs Wahrzeichen bezogenen Namen Freiburger Bächlezunft war nur ein kurzes Leben beschieden. Sie sollte alemannische Kultur auch außerhalb der Fasnacht verbreiten und veranstaltete im Januar und Juni 1933 zwei alemannische Abende mit humoristischen Beiträgen. Letztlich scheiterte das Projekt trotz positiver Signale aus Richtung der neuen Machthaber nach der Machtergreifung am Geld. Im Spätjahr 1933 machten sich 7 Mitglieder des Elferrats der großen Karnevalsgesellschaft erneut Gedanken um einen Neuaufbau. Verkehrsdirektor Dufner, Malermeister Knosp und der Kaufmann Glockner sollten das Projekt vorbereiten. Am 20. Januar 1934 präsentierten die drei Oberbürgermeister Franz Kerber eine Denkschrift, in der die Marschrichtung einer künftigen Freiburger Fasnacht erläutert wurde. Zitat: Der Elferrat der Freiburger Großen Karnevalsgesellschaft wurde im Hinblick auf den Arierparagraphen am 12.12.1933 aufgelöst und ein Dreierrat mit der Neubildung der Gesellschaft mit dem Ziel der Neubelebung der alten Freiburger Fasnachtsbräuche, die laut Feststellung des Stadtchronisten Flath in reichem Maße vorhanden sind, beauftragt. Aufgrund der heute vom Herrn Oberbürgermeister mündlich gegebenen Zusicherung gestatten sich die Unterzeichner folgende Vorschläge mit der Bitte um Genehmigung zu unterbreiten. Erstens, Zustimmung zur Bildung einer einzigen und einheitlichen Karnevalsgesellschaft auf der Grundlage nationalsozialistischer Anschauungen. Zweitens, Ernennung des Elferrats aufgrund der von uns vorgetragenen Vorschlagsliste. Drittens, kostenlose Überlassung der Festhalle. Viertens, kostenlose Überlassung von Dekorationsstücken. Zitat Ende. Das Dokument belegt nichts weniger als die freiwillige Gleichschaltung des Vereins und in vorauseilendem Gehorsam den Ausschluss der jüdischen Mitglieder, die noch wenige Monate zuvor an der Neukonzeption beteiligt gewesen waren. Das erhoffte Entgegenkommen der Stadt blieb indes aus. Der Ruf nach einer alemannischen Fasnacht, nicht als gesellschaftliches Ereignis, sondern als Volksfest, wurde in der Presse immer lauter. Der Gründung der Breisgauer Narrenzunft ging nach der Fasnacht 1934 wieder ein Treffen aktiver Fasnachter der Karnevalsgesellschaft voraus. Es waren Harry Schäfer, Spielleiter am Stadttheater, wiederum Verkehrsdirektor Franz Dufner und Malermeister Eugen Knopf, auch der Kaufmann Ernst Glockner war dabei und der Schäftemachermeister Willi Jäger. Sie bereiteten die Gründungsversammlung vor, die am 13. April 1934 stattfand. Nach Ausarbeitung der Satzung wurde der Verein am 4. Oktober offiziell beim Registergericht angemeldet und am 22. Oktober eingetragen. Die Aufnahmebedingungen der Nachfolgeorganisation des Karnevalsvereins ließen von Anbeginn nur arische Volksgenossen als Mitglieder zu. Harry Schäfer war am 13. April zum Zunftmeister gewählt worden. Nach dem Führerprinzip, das nach der Gleichschaltung auch für die Vereine galt, wurden alle anderen Vorstandsmitglieder vom Vorsitzenden vorgeschlagen und von Staats wegen ernannt. Eine Wahl durch die Mitglieder gab es nicht mehr. Jüdische Freiburger, die sich an vorderster Stelle in der großen Karnevalsgesellschaft engagiert hatten, waren nun endgültig ausgeschlossen. Als ein Beispiel will ich im Folgenden das Schicksal des angesehenen Arztes Hans-Ludwig Pollock schildern, das schon Bertolt Hamelmann im Helauenteil Hitler ausführlich gewürdigt hat und dem wir auch großen Raum im Katalog zu unserer Ausstellung gegeben haben. Hans Pollock entstammte einer der ersten in Freiburg ansässigen jüdischen Familien. Sein Vater, der Kaufmann Salomon Pollock, hatte 1864 das Bürgerrecht erworben. Als Kleiderhändler etablierte er sich bald im Freiburger Geschäftsleben, brachte es zu einigem Wohlstand und konnte sich auch gesellschaftlich gut integrieren. Dies belegt unter anderem seine Mitgliedschaft im Großen Ausschuss des 1888 gegründeten Karnevalsvereins. Der 1873 als Louis Isidor geborene jüngste Sohn, der 1898 seinen Vornamen in Hans Ludwig ändern ließ, wurde Urologe und bezog 1914 mit seiner Familie das elterliche Haus mit Praxis in der Günterstalstraße. Hans Pollock galt als sehr gesellig und war Mitglied mehrerer Vereine, in denen er auch Vorstandsaufgaben übernahm. Seine jüdische Herkunft war dabei weitgehend unbekannt und von der Freiburger jüdischen Gemeinde hatte sich die Familie in zweiter Generation praktisch gelöst. Zu den Vereinen, in denen Hans Pollock Führungsposition innehatte, zählte der Männergesangverein Concordia. Er war 1852 von Veteranen des nach der Revolution 1848 verbotenen Freiburger Bürgerchors gegründet worden und hatte sich schon früh mit der Ranzengarde an der Freiburger Fasnacht beteiligt. Angesichts des Engagements bereits von Pollocks Vater im Karnevalsverein verwundert es kaum, dass der Sohn zur Führungsspitze der 1927 gegründeten Freiburger Großen Karnevalsgesellschaft zählte. Er war 1928 im ersten Elferrat vertreten, den man auf dem Bild sieht, und hatte den erfolgreichen Umzug im selben Jahr organisiert. Beim Sturm auf die Bobelesburg kommandierte Pollock als Generalfeldmarschall von Popolotzki die närrischen Streitkräfte. Ab 1929 führte er die Kasse des finanziell angeschlagenen Vereins und übernahm 1932 sogar das Amt des ersten Vorsitzenden. Nachdem er sich viele Jahre an führender Stelle für die Freiburger Fasnacht eingesetzt hatte, wurde Hans Pollock bei der Konsolidierung und Neuausrichtung der Karnevalsgesellschaft schon, wie berichtet, im Dezember 1933 mit dem Hinweis auf den Aja-Paragraphen die weitere Mitgliedschaft versagt. Der allseits geachtete und verdienstvolle Arzt war in nur wenigen Monaten zum Außenseiter geworden. Nach der Reichspogromnacht wurde Pollock am 11. November 1938 zusammen mit weiteren 136 Juden aus Freiburg und Umgebung verhaftet und im KZ Dachau interniert. Im Dezember 1938 kehrte er nach Freiburg zurück und starb wenige Monate später am 10. März 1939 an Tuberkulose, die er sich in der Haft zugezogen hatte. Er wurde 65 Jahre alt. Seit Oktober 2005 erinnert ein Stolperstein vor seinem Haus an der Günterstalstraße an Hans Pollock. Angesichts der jüdischen Vergangenheit ihrer Vorgängerorganisation sah sich die Breisgauer Narrenzunft dem Verdacht ausgesetzt, noch immer jüdisch unterwandert zu sein. Zur Fasnacht 1935, der ersten, die der neue Verein organisierte, schrieb ein Freiburger Rechtsanwalt und Stadtrat an den Oberbürgermeister, er könne sich, Zitat, mit dem Gedanken einer finanziellen Unterstützung der Narrenzunft nicht befreunden. Der Elferrat ist nicht judenrein. Mitglied des Elferrats ist der Jude Wendt, optische Zentrale. Zitat Ende. Doch auch anderen arischen Mitgliedern des Rats wird der Vorwurf gemacht, sie würden alte Schulden nicht bezahlen und lebten auf großem Fuß. Zitat, außerdem haben diese Herren in einer Sitzung über die Stadtverwaltung hergezogen, wobei der Jude Wendt freudig Beifall klatschte. Zitat Ende. Abgesehen davon, dass der angesprochene Jude Wendt, der Kaufmann Walter Wendt, zwar in der großen Karnevalsgesellschaft im Elferrat saß, aber nicht mehr in der BNZ, zeigt sich das Schreiben auch sonst als eine Mischung unbewiesener Halbwahrheiten, sogar gegen Parteigenossen gerichtet, die als besonders linientreu galten. Im Wunsch nach einem guten Auskommen mit der Stadtverwaltung und Partei stellte die BNZ dagegen für das Jahr 1935 keine finanziellen Forderungen. Im Gegenteil, die Zunft bot eine enge Zusammenarbeit an und Zunftmeister Harry Schäfer schrieb an den OB, Zitat, um diesen Einklang zu erreichen, würden wir es begrüßen, wenn Vertretungen der Stadt und der Kreisleitung in unseren Elferrat entsandt würden und überhaupt von der Stadt und Kreisleitung aus ein maßgebender Einfluss auf die Leitung der Breisgauer Narrenzunft ausgeübt würde. Zitat Ende. Im Einklang mit der Obrigkeit wollte die BNZ als offizielle Nachfolgeorganisation der beiden älteren Vorgänger, also die Freiburger Fasnacht, künftig als brauchtumsorientierte alemannische Volksfasnacht neu organisieren. Es wurden zwar karnevalistische Elemente übernommen, unter anderem der Elferrat, die Kappensitzungen und der Rosenmontag als zentraler Tag, aber als Symbol für den Neuanfang schuf die BNZ eine historische Narrenfigur, den Taganrufer im Flecklehäs, der als Anregung für die Gestaltung weiterer Gruppen dienen sollte. Als Vorbild für das mit herzförmigen, aus alten Stoffen ausgeschnittenen Fleckle benähte Häs habe ein altes Fasnachtsgewand gedient, das man auf einem Freiburger Speicher gefunden habe. Als weiteren Beleg führte man die Abbildung eines solchen Gewandes auf einen Porzellanpfeifenkopf an. Zunfthistoriker Karl Motsch verwies zudem auf Aussagen älterer Freiburger, sie hätten in ihrer Jugend solche Häser angefertigt und getragen. Als Taganruferspruch wählte man den Wolfacher Wohlaufspruch, den in abgewandelter Form auch die Schuttig in Elsach aufsagen. Angesichts des heutigen Wissensstandes ist anzumerken, dass vermutlich keinem der Narren der eigentliche Sinn des Narrenspruchs bewusst war. Die Taganrufer rufen den Tag der Narren im Namen des Herrn Antichrist, des Antichristen aus, was die Inszenierung der Fasnacht als Kampf zwischen Gottes- und Teufelsstaat belegt. In diesem Sinn zeigt sich der Antichrist auch auf einem Holzschnitt des Narrenschiffs von Sebastian Brandt. Als Parodie des Weltenrichters sitzt er auf dem gekenterten Narrenschiff, zu dem die Narren noch immer streben, während sich die einsichtigen Gläubigen in St. Peters Schifflein retten können. Eine erste Gruppe der Taganrufer trat an Fasnet 1935 in Erscheinung. Das Häs sollten neben der Gruppe der Aktiven vor allem Freiburger Kinder tragen, für die noch immer der Bajas oder Cowboy und Indianer die beliebtesten Kostüme waren. Die BNZ ließ Anleitungen drucken, wie ein Flecklehäs herzustellen sei und in den Schulen verteilen. Zunftmeister Harry Schäfer warb mit einem Lichtbildervortrag für die Fasnacht in unserer alemannischen Heimat, der auch im Schulunterricht gezeigt wurde. Tatsächlich nahmen am Umzug 1936 über 400 Kinder im bunten Flecklehäs teil. Zur selben Fasnacht schuf der akademische Holzbildhauermeister Franz Spiegelhalter die erste Maske der Zunft aus Lindenholz. Sie ist in der Ausstellung im Augustinermuseum zu sehen. Spiegelhalter wurde in der Folge auch der Schöpfer weiterer Freiburger Fasnachtsmasken. Mit dem Erfolg des Umzugs erfüllte die BNZ die in sie auch seitens der Presse gesetzten Erwartungen. Vor der Fasnet hatte sich die Freiburger Zeitung am 9. Februar 1935 noch mit leichter Skepsis geäußert. Zitat: Es verbleibt der Freiburger Narrenzunft die beinahe unmenschliche Arbeit, in Freiburg eine wirkliche Volksfasnacht zu schaffen. Als erstes Hindernis hat sie die Freiburger Mentalität zu überwinden. Auf lange Zeit hinaus wird es einer ungeheuren Energieleistung bedürfen und einer sauren und oft undankbaren Arbeit, bis die karnevalistische Schale von der Freiburger Fasnacht entfernt und wieder eine echte Volksfasnacht entstanden ist. Dann werden auch wieder jene Bräuche viel tiefer erfasst werden als heute, wo man nur das Anschauen genießt, nicht aber den wirklichen Sinn erkennt, der dem Gemeinschaftsbewusstsein entspringt. Es kommt nun weniger darauf an, um es einmal offen zu sagen, dass die Bräuche althistorisch sind, sondern vielmehr darauf, dass sie dem inneren Erleben des Volkes entstammen und begeistert von ihm getragen werden. Zitat Ende. Nach dem Umzug überschlug sich die Presse mit Lob. Zitat: Wenn man einen Vergleich zieht zwischen dem Vorjahr und der heutigen Fasnet, dann kann man ganz ehrlich sagen, die Breisgauer Narrenzunft hat auf der ganzen Linie gesiegt. Sie hat die Idee einer echten, rechten Freiburger Fasnet zum neuen Leben erweckt. Der Rosenmontag-Umzugs brachte so viel Schönes, Großes, Herzerfreuendes, so viel Volksverbundenheit, dass wir ihm ohne Zucken das Prädikat ausgezeichnet zusprechen können. Zitat Ende, so die Freiburger Zeitung am 26. Februar, der Alemanne veröffentlichte ähnliche Lobpreisungen. Tatsächlich hatten sich wieder zahlreiche Vereine am Umzug beteiligt und zum Erfolg beigetragen, obwohl im Gegensatz zum Umzug der Karnevalsgesellschaft 1928 keine Übernahme von Kosten erfolgen sollte. Einige dieser Vereine wurden zu Narrenzünften, die der BNZ beitraten. Dies entspricht einer der Grundideen der neuen Fasnacht in Freiburg. Im Rückgriff auf die seit dem 19. Jahrhundert etablierte Struktur der Vereinsfasnacht sollte nun in jedem Stadtteil ein Narrennest mit eigener Ausprägung entstehen. Dieser Suche nach einer breiten Verankerung in der Bevölkerung, möglichst durch alle Schichten, widmete sich vor allem der 1934 zum Zunftmarschall berufene Willi Jäger, der bald zu den führenden Persönlichkeiten der Freiburger Fasnacht gehörte und bis heute unter den Narren höchstes Ansehen genießt. Man rief also die Fasnachtsabteilungen der Vereine, Stammtische und auch sonstige gesellige Gruppierungen zum Mitmachen auf. Als eine der ersten Stadtteilgruppen schloss sich die schon 1930 gegründete Lallizunft aus Herdern der BNZ an, allerdings zunächst als Droschkenkutscherzunft. Der Auftritt der Lalli in Bauerntracht hatte an Fasnacht 1934 den Unmut des Kreisbauernführers erregt, sodass die Aktiven ihre gewohnte Kleidung ablegen mussten und erst zur Fasnacht 1938 in der bis heute üblichen Form auftraten. Die Trachtenfrage war bis nach Berlin zum Reichsbauernführer und zum Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft Walter Daré vorgedrungen. Seit ihrer Gründung hatte die BNZ, die sich nach ihrem Empfinden erfolgreich darum bemüht hatte, die historischen Grundlagen der Freiburger Fasnacht zu belegen, eine Aufnahme in die Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte angestrebt und stellte über Zunftmeister Harry Schäfer und Marschall Willi Jäger im Mai 1935 den Aufnahmeantrag. Der Verband hielt die Freiburger hin und entschied schließlich im November 1938, dass die BNZ zwar aufgenommen, jedoch zur großen Enttäuschung der Freiburger Fasnachter in die Zünfte ohne historischen Untergrund eingestuft wurde. Die Verhandlungen zur Verbesserung des Status der BNZ zogen sich hin. Dazu kamen unterschiedliche Auffassungen über den am 16. Januar 1937 in München gegründeten Bund Deutscher Karneval. Er war aus einem Kongress hervorgegangen, zu dem unter anderem der Reichsfremdenverkehrsverband und die Parteiorganisation Kraft durch Freude eingeladen hatten. Mit der Gründung des Bundes versprach sich die NSDAP unter anderem eine Kontrolle über das im Kern noch immer als anarchisch und deshalb potenziell gefährlich empfundene Narrentreiben. Im Bericht über die erste Reichstagung des BDK im Februar 1938 heißt es dann auch, Zitat: Die Gestaltung des Karnevals ist eine Angelegenheit der Vereine, aber die Erfassung der Menschen und ihre Führung ist eine Aufgabe der Partei und ihrer Organisationen. Zitat Ende. Der Verband Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte hatte zwar seinen Präsidenten Albert Fischer zur Gründungsversammlung nach München entsandt, stand dem parteinahen Bund aber eher distanziert gegenüber. Die Freiburger Narrenfunktionäre beteiligten sich dagegen aktiv an der Gründung. Der ehemalige Freiburger Zunftmeister Harry Schäfer, der 1936 sein Amt niedergelegt hatte, um sich ganz der Leitung der Breisacher Gauklerzunft zu widmen, engagierte sich darüber hinaus auch im Brauchtumsausschuss des BDK. Die Breisacher Zünftler hatten sich auf der Tagung präsentiert, was den VSAN-Präsidenten Müller befürchten ließ, dass, Zitat, diese Gauklergesellschaft ein ganz falsches Bild geben würde über die historischen Fasnachten der Vereinigung, Zitat Ende. Als schließlich im Frühjahr 1937 auch der Breisacher Gauklerzunft vom VSAN konsequenterweise die Anerkennung als historisch verweigert wurde, rief Harry Schäfer zur Gründung eines eigenen Verbandes auf, der dann am 7. März 1937 in Freiburg als Verband Oberrheinischer Narrenzünfte ins Leben gerufen wurde. Gründungsmitglieder waren neben der BNZ ausdrücklich mit Herdern die Zünfte in Kensingen, Lahr, Lörrach, Staufen und Weil am Rhein. In der Gründungsversammlung beschrieb Harry Schäfer, der zum ersten Narrenmeister gewählt wurde, die Ziele des neuen Verbandes ganz auf der Linie der Zeit. Zitat, was beweist die überaus große Teilnahme? Lebensbejahenden Willen, am Oberrhein und im Breisgau die Volksfasnacht wieder zur Blüte zu bringen, die Zünfte miteinander zu verbinden, gemeinsam ihre vitalsten Interessen zu vertreten, gegenseitig zu helfen, alle Volkskreise für gesunde, freudige Fasnacht zu gewinnen und dadurch für unser Teil dem Wunsche der Regierung nachzukommen. Altes bodenständiges Brauchtum zu retten, zu bewahren und den Alemannen am Oberrhein und im Breisgau den Mut zum Lachen und die Lebensfreude wiederzugeben, volkstümliche Fasnacht, kein Fasching oder Karneval. Bis 1939 war ein gutes Dutzend neuer Narrenzünfte unter dem Dach der BNZ entstanden, die Fasnet in allen Stadtteilen machten und am Rosenmontag vor dem Umzug zum gemeinsamen Narrenappell auf dem Rathausplatz zusammenkamen. Dies galt noch bis zur Mitte der 1980er Jahre, bis der Rathaussturm auf den schmutzige Dunstig verlegt wurde. Die Fasnacht 1939, bei der der Oberbürgermeister noch ein großes, von Zunftchronist Franz Teufel gestaltetes Narrenfell übergeben wurde, war die letzte für viele Jahre. Das Fell zeigte den Stadtplan von Freiburg mit allen Narrennestern. Wenige Monate später begann der Krieg, den Hitlers Politik vorbereitet hatte. Der 11.11. wurde zum Trauertag. Eine Postkarte, die Zunftchronist Franz Teufel zum 11.11. verschickte, zeigt einen heulenden Fasendrufer, der schon die Gasmaske um den Hals hängen hat. Das Narrenhäs machte der Uniform Platz, die Narren zogen ins Feld, viele kamen nicht zurück. Auf die Freiburger Volksfasnacht, die gerade einmal 5 Jahre existiert hatte, folgte eine lange, dunkle und grausame Fastenzeit. Vielen Dank.